Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Sendung mit der Schwester Roswitha aus dem Kloster Kellenried in Deutschland. Mein Name ist Andrea Marti und ich begleite das Interview mit der Schwester Roswitha. Ja, der Papst Franziskus hat im apostolischen Schreiben an die Gottgeweihten erwähnt, dass die Gottgeweihten dem Vater dankbar sein sollen, weil er sie berufen hat, dass sie Jesus in vollkommener Ausrichtung nach seinem Evangelium und dem Dienst der Kirche nachfolgen. Er hat in die Herzen von diesen Gottgeweihten den Heiligen Geist eingegossen, der Freude schenkt und wo der ganzen Welt seine Liebe und seine Barmherzigkeit bezeugt. Und diese vollkommene Ausrichtung nach dem Evangelium folgt auch mit Freude die heutige aufgestellte, positiv denkende Ordensfrau, die Schwester Roswitha aus Deutschland. Sie wird uns in der heutigen Sendung ihr Leben näher bringen. Die Schwester Roswitha ist bei den Benediktinerinnen in der Abtei kelleriert. Ich bin jetzt ganz gespannt auf das Interview, weil die Schwester Roswitha einen ganz speziellen Weg ins Kloster gegangen ist. Und so möchte ich jetzt die Schwester Roswitha bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Danke, Frau Marti. Auch Ihnen einen ganz herzlichen Gruß schon mal voraus.
Danke vielmals, Schwester Roswitha. Wollen wir zusammen eingangs beten, damit dieser Beitrag einen Segen wird?
Ja, ich habe da, wir haben ja miteinander das Gebet von der Adrien von Speyer überlegt. Ich meine, es geht ganz in die Richtung, was wir nachher miteinander sprechen wollen. Herr, du hast deine heilige katholische Kirche uns gelassen als deine Braut, die uns von dir, ihrem Bräutigam, erzählen und ihn in uns lebendig werden lassen soll. Als dem Bräutigam dieser Kirche bekennst du dich vor dem Vater und dem Heiligen Geist in der Gemeinschaft deiner Mutter und aller Heiligen. Mit allen stehst du uns zur Verfügung in der Kirche, die du als eine unzertrennbare Einheit der Liebe erbaut hast, zur Rettung der Welt, die verloren zu gehen drohte. So danken wir dir, Herr, für das Geschenk deiner Kirche, und der Ausdruck dieses Dankes sei unser Glaube. Erkenne an unserem Glauben, auch wenn er schwach ist und lau, unsere Dankbarkeit an dich und den Vater und den Geist dafür, dass ihr uns in der Kirche die Verheißung geschenkt habt, uns in das gemeinsame Licht eurer dreieinigen Liebe aufzunehmen. Amen.
Danke vielmals für das wunderschöne Gebet, Schwester Roswitha. Schwester Roswitha, ja, können Sie sich noch daran erinnern, als Sie Mädchen waren, was Sie gesagt hätten, wenn Sie jemand gefragt hätte, dass Sie mal ins Kloster gehen würden?
Also, eine Erinnerung habe ich, wo ich 6 Jahre alt war. Also erstens mal, ich war ja nicht katholisch, ja, das muss ich vorausschicken als Kind. Aber als 6-Jährige war ich von Stuttgart aus, wo wir unser Haus hatten, verlagert, evakuiert in das katholische Oberschwaben mit meiner Mutter am Ende des Krieges 1945. Und da muss ich sie mal gefragt haben, was das denn auf sich hat mit diesen Schwestern, die man da manchmal gesehen hat, mit ihren großen weißen Flügelhauben und schwarzen Kleidern. Also es waren wohl die barmherzigen Schwestern. Und da habe ich nur noch die Erinnerung, dass meine Mutter mir, wie sicher unter anderem, aber gesagt hat, weißt du, wenn die Frauen sich dafür entscheiden und da eintreten, dann müssen sie sich die Haare ganz abschneiden lassen, regelrecht kahl geschoren. Und damit war für mich das Thema vorerst erledigt. Also 15 Jahre später hat es dann anders ausgesehen, aber da kommen wir ja dann noch drauf.
Genau, also wir hören gegen Ende dann die Berufungsgeschichte von Ihnen und auf diese freuen wir uns natürlich auch sehr. Ja, ich möchte eingangs gerne etwas über Ihre Abtei erfahren. Könnten Sie über Kellenried, St. Ehrentraut heißt es genau, ein Porträt machen, Schwester Roswitha?
Ja, ich würde es versuchen. Also unser Kloster ist 1924 hier im Oberschwäbischen Land gegründet worden. Und die Schwestern, die Gründungsschwestern, kamen von Österreich, und zwar von Gurg in Kärnten. Und ein Teil aus einer damals schon zur Beuroner Kongregation gehörenden Abtei St. Gabriel, fast an der ungarischen Grenze, Bertholdstein. 28 Schwestern. Und das ist eine Geschichte für sich, aber die konnten in Gurg nicht bleiben. Die waren vom Nonnberg in Salzburg aus in Gurg ursprünglich gegründet, 1890. Und da waren die Umstände so misslich, dass innerhalb weniger Jahre 21 Schwestern im Durchschnittsalter von 30, 35 Jahren an Lungenschwindsucht gestorben sind. Und dann musste eben was geschehen. Und somit hat dann der Erzabt von Beuron, der damalige Raphael Walser, hat sich da sehr eingesetzt und dieses Kloster hier gebaut. Und die Patronin ist also die heilige Ehrentraut, weil die Schwestern ursprünglich vom Nonnberg Salzburg nach Kärnten gingen und das die Landesmutter ja von Salzburg ist. Und so hat man dieses St. Ehrentraut hier wieder aufgegriffen. In Gurg haben sie St. Hemma geheißen, dieses Priorat. Also das mal zur Geschichte. Und dann unser Leitwort, als sie hier eingezogen sind, war, beziehungsweise nicht, wo sie eingezogen sind, sondern als sie zur Abtei erhoben wurden, 2 Jahre später, 1926, war in der Tagesliturgie das schöne Wort aus der Bergpredigt, sucht zuerst das Reich Gottes und deine Gerechtigkeit und so weiter, und dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Und dieses Leitwort bedeutet uns viel. Wir sind also Mitglied in der sogenannten Beuroner Kongregation, zu der 9 Frauen und 9 Männerklöster gehören. Sie wollen wohl wissen, wie viel wir jetzt sind und ja, wie das so aussieht. Also wir sind 21 Schwestern. Früher waren wir natürlich mal mehr. Die Höchstzahl war mal 79, Ende der 50er Jahre. Aber jetzt sind wir 21 und die Altersstruktur, die ist schon sehr interessant. Also sag es Ihnen schnell. Wir haben 2 über 90-Jährige, wovon die eine noch voll in der Arbeit mithilft bei der Krippenwerkstatt. Wir tun Krippenfiguren herstellen und da ist sie noch dabei, die 91-Jährige. Dann haben wir 5 über 80-Jährige, die alle 5 noch voll verantwortliche Arbeitsgebiete betreuen, verschiedenster Art. Dann haben wir 6 Schwestern über 70, die natürlich auch noch alle, beziehungsweise eine davon ist jetzt ziemlich krank und mehrfach operiert und momentan etwas in der Schonzeit. Aber alle anderen sind auch voll im Dienst, wobei man sagen muss, die über 80-Jährigen, die 85-Jährigen, einige sogar, die sind in gewisser Weise haben die eine stärkere Kondition als die Jüngeren, auch gerade, also 70, ich gehöre ja zu denen über 70. Und wir sind eben kurz vor dem Krieg geboren oder im Krieg, eine ist 45 auf der Flucht geboren und das macht sich bemerkbar, ja. Das muss man auch wissen, aber jedenfalls, dann haben wir noch 5 Schwestern über 50, zwischen 50 und 60. Dann haben wir 2 noch über 60 und eine Novizin mit 30. Also eine sehr hoffnungsvolle junge Frau. Eine ganz große Freude für uns bedeutet Schwester Angelika. Ja, wir haben also 2 hauptsächlich wirtschaftliche Standbeine. Das ist die Krippenwerkstatt, wo wir seit über 50 Jahren so Krippenfiguren gestalten, die sehr beliebt sind, so im alpenländischen Stil. Also Köpfe, Hände aus Wachs modelliert selber bei uns und dann bekleidet, farbig, freudig. Und dann haben wir eine Kerzenwerkstatt, das heißt, wo wir liturgische Kerzen schmücken. Wir kaufen die Kerzen ein, verschiedene Größen, und dann schmücken wir sie für vor allem für Ostern, die Osternacht, aber auch für Hochzeiten, für Erstkommunion und Taufe. Und dann noch, was so nebenher für andere Anlässe möglich ist. Das sind so die zwei wichtigsten Standbeine für unser Leben, für unser Auskommen. Aber auch der Klosterladen als solcher bringt schon einiges ein. Die hat eine große Auswahl an Karten und auch noch andere Krippenfiguren von verschiedenen Seiten und so weiter, Klosterprodukte. Und dann haben wir auch Spenden immer wieder mal. Also wir mussten auch baulich immer wieder sanieren. Dann haben wir einen Gastflügel eingerichtet, ein Zweig des Klosters, einen Westflügel von unserem Kloster haben wir ganz adaptiert für Gäste, sodass wir 18 Betten haben, ein paar Doppelzimmer und sonst Einzelzimmer. Und es ist sehr schön gelungen und mit Garten und so weiter, wo die Gäste sehr zufrieden sind. Da sind manchmal Kurse auch von uns noch angeboten, einige im Lauf des Jahres, aber dann auch Einzelgäste, vor allem jetzt im Sommer.
Welche Kurse bieten Sie an, Schwester Roswitha?
Ja, das ist je nach Schwester, die eben ganz verschiedene Schwerpunkte hat. Eine zum Beispiel ist ganz stark psalmenorientiert und überhaupt einfach biblisches Wort, biblische Botschaft. Und die hat dann verschiedene, ein paar Mal Wochenenden im Jahr zum Advent zum Beispiel, Einstimmung in Advent, Einstimmung in die Fastenzeit. Und dann wählt sie eben da entsprechende Texte aus und es wird dann referiert und meditiert und miteinander ausgetauscht.
Bieten Sie auch Exerzitien an?
Ja, also gerade Schwester Immaculata, das ist eben noch eine andere Mitschwester, die hat immer wieder Exerzitien und hat dann eben, lässt sich immer wieder Themen einfallen und ist sehr kreativ für diese Tage. Sie geht auch sehr zum Teil auf moderne, also auf heutige Fragestellungen ein und so, aber eben dann wirklich vom als Verkündigung und Zeugnis von dem, was uns eben Sinn schenkt und die Inhalte, die uns die Bibel ja bieten, ja, Jesus in seiner Bedeutung und Gott und Vater und all diese, das kommt dann damit zum Zuge.
Die Klosterabtei Kellenried liegt im Dorf Berg. Wo ist das geografisch gelegen, Schwester Roswitha?
Also wir liegen nicht im Dorf, sondern wir sind ganz für uns mit ein paar Höfe drumherum. Wir sind sehr in schöner, wunderschöner grüner Landschaft und nicht eben, sondern so etwas hügelig, etwas wellig, wo man wunderbare Wanderungen, Spaziergänge auch machen kann. Und Berg ist etwa 10 Kilometer von Ravensburg weg Richtung Westen und hat viele, viele Kleinorte, über 50 Teilorte nennt sich das. Und das sind oft nur ein paar Höfe, die richtige Dörfer, geschlossene Dörfer sind es eigentlich nicht. Aber Berg liegt wunderschön, hat eine sehr alte Kirche, noch romanische Fundamente und hat ursprünglich zu Weingarten gehört. Wir haben einen privilegierten Platz, das kann man schon sagen. Also ich kann jeden ermutigen, vielleicht hier mal ein paar stille Tage zu machen.
Schön, denke ich mir. Ja, wie sehen so die Gebetszeiten bei Ihnen aus und leben Sie in Klausur, Schwester Roswitha?
Ja, wir sind ja Nonnen. Und die Nonnenklöster, also monastische Klöster sind das, ja. Und wir haben Klausurvorschriften. Also das liegt an der Benediktsregel, weil die ja unsere Grundlage ist. Und Benedikt hat ja ganz deutlich, wollte er er diesen den umfriedeten Bezirk und gewisse Abgeschlossenheit, dass die Mönche alles unter einem Dach oder unter mehreren Dächern, aber eben so beieinander haben, Werkstätten, Lebensräume und Gästeaufnahme, dass sie nicht herumlaufen müssen, schreibt er mal so nett, dass sie nicht, dass sie sich konzentrieren können aufs Wesentliche, und das heißt, ihre Aktivität, die ja für Gäste nötig ist und auch für die Arbeiten im Haus und im Garten und in den Feldern, dass das verbunden sein kann mit dem Gebet. Dass das Gebet nicht nur auf Stundengebet konzentriert wird, sondern eigentlich den ganzen Tag durchzieht. Deshalb war ihm auch die Schweigsamkeit so wichtig, dass man tagsüber dann in den Arbeitsgebieten eben nicht unnötig redet, nicht auch sonst in den Gängen und so, dass wirklich ein Haus ist, wo Gott wohnen kann, wo es still ist.
Dann wird der Tagesrhythmus geprägt auch durch die Gebetszeiten.
Da haben wir um 6 Uhr die Laudes, und dann kann jeder, der nicht schon irgendwelche zwingende Dienste hat, kann dann Betrachtung halten bei sich im Zimmer oder in der Kirche oder auch im Freien. Und dann ist um 7:30 eine verkürzte Terz integriert mit der Eucharistiefeier. Und an so einen Feiertagen haben wir da die ganze Terz voraus. Das ist ein kurzes Stundengebet, uralt, was eigentlich auf den Heiligen Geist sich ausstreckt. Also auch mit dem Hymnus zum Heiligen Geist. Sehr schön. Und dann immer der Psalmabschnitt aus Psalm 119 wird da gesungen. Ja, und dann haben wir Lesezeit. Manche können dann nicht, also Frühstück nach dem Amt und dann Lesezeit. Und wenn weil ja immer in so einem Haus auch viel schon geschehen muss an Diensten, dann muss jeder schauen, wie er seine Lesezeit eben unterbringt. Ja, das ist auch eine Eigenverantwortung dann nötig. Um 12 stehen wir wieder im Chor mit dem betenden Angelus still, also das Gedenken an die Menschwerdung. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Das ist dreimal am Tag, und mittags haben wir also da auch ein Psalmengebet. Dann haben wir Tischzeit, dann haben wir Küche fertig machen, Spüldienste und so weiter. Dann Ruhezeit bis um 2. Und die es nötig haben, dürfen auch länger Siesta halten. Und dann haben wir eben um 5 meinetwegen eine Besprechung oder eine Singstunde oder eine Konferenz von der Äbtissin. Und dann die Vesper, meistens 6:15 oder auch mal 5:30, dreimal in der Woche. Und dann anschließend Nachtessen. Dann haben wir auch wieder, fällt ja immer an, dass man Spüldienst hat. Und dann treffen wir uns zur sogenannten Rekreation. Das ist eine Erholungszeit. Entweder alle zusammen oder manchmal auch in Kleingruppen. Zum Beispiel ein Literaturkreis gibt's da. Und dann haben wir um 7:45 die Komplett, die auch wieder etwa eine Viertelstunde dauert. Dann ist Pause bis 7:45 und dann ist noch die Vigil. Das ist eigentlich, was man sonst in der Kirche und im Brevier auch Lesehore nennt. Aber da ist bei uns auch noch viel gesungen, nicht alles gelesen und zitiert. Also wenn Sie nach dem Profil fragen, kann man sagen, wir sind auch ein Kloster, wo noch sehr gern und viel gesungen wird und wo wir zum Beispiel auch jeden Tag das lateinische Choralamt feiern. Und dafür sind natürlich auch Singstunden notwendig, die muss man schon pflegen. Also an den Festtagen haben wir auch lateinisches Offizium.
Sie haben erwähnt den Literaturkreis. Sind Sie auch dabei? Und wenn ja, was ist momentan das Thema, was ihr behandelt?
Da bin ich jetzt mit dem Titel direkt überfragt, weil wir ein ganz umfangreiches Buch aus England gerade lesen, von einem, also mehrere hundert Seiten. Jetzt habe ich tatsächlich den Titel nicht mehr im Kopf, aber Es geht da um einen Menschen, der eines Tages die Nachricht bekommt von einer früheren Mitarbeiterin, dass sie an Krebs erkrankt ist. Und die hat er sehr geschätzt und viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Und da kriegt er den Impuls, sich auf den Weg zu machen, zu Fuß, diese Frau aufzusuchen. Und was der dann da alles erlebt, das ist also hochinteressant. Also, und etwas finde ich auch sehr zeitnahes, weil heute ja auch die Pilgerbewegung, das wissen Sie ja gut, wieder so zugenommen hat, ja, was eine Zeit lang ja gar nicht mehr gegeben hat. Da hat man immer nur gewusst, im Mittelalter gab es Wallfahrten, ja. Aber diese Pilger- und Wallfahrtsbewegung, die hat ja in den letzten Jahrzehnten ganz stark wieder an Leben gewonnen.
Sicher sehr spannendes Buch, empfehlenswert wahrscheinlich. Ja, Schwester Roswitha, Sie haben heute eine Novizin bei euch in der Gemeinschaft. Ja. Wie sieht der Weg jetzt von dieser Novizin aus?
Es ist so, die haben bei uns eine gewisse Anlaufzeit, Postulat nennt sich das. Das ist eigentlich mindestens ein halbes Jahr. Und dann beginnt das eigentliche kanonische Noviziat. Das erste Jahr nennt man kanonisches Noviziat, kirchenrechtlich. Und da haben sie dann eine Einkleidung vorher. Und dann aber noch ein zweites Jahr bis zur Erstprofess. Das heißt die Triennalprofess, wo man für 3 Jahre die Gelübde ablegt. Und dann ist die feierliche Profess bei uns üblich. Und dann wahlweise die Jungfrauenweihe damit verbunden. Sehr alte Tradition, die die Benediktinerinnen beibehalten haben.
Ja, Schwester Roswitha, ich würde jetzt gerne eine Musikpause machen. Sie haben mir einige Wünsche geschrieben, was Sie gerne hätten. Und ich würde gerne das Lied «Nada de Turbe» einspielen und wünsche viel Freude und ja, freue mich auf den weiteren Teil des Interviews nach der Musikpause.
Oh,
Heute sind wir im Gespräch mit Schwester Roswitha aus der Abtei Kellenried in Deutschland. Und wir erfahren etwas über ihr Ordensleben und dann am Schluss auch über ihre Berufung. Schwester Roswitha, was denken Sie, was ist so die Herausforderung im Kloster und im Speziellen jetzt auch bei Ihnen in der Abtei Kellenried?
Also ich würde schon sagen, das gemeinsame Leben als solches bleibt eine Herausforderung. Das kriegt immer wieder neue Gesichter sozusagen, je nach Situation, je nach personeller Beschaffenheit von der Kommunität. Wir haben natürlich auch spürbare Engpässe inzwischen für alles, was bewältigt werden muss. Und das wird ja in den nächsten Jahren auch so bleiben. Wir hoffen trotzdem, dass vielleicht noch die Schwester Angelika einige Gefährtinnen bekommt, dass nur jemand, aber wir wissen es nicht. Ja, dass da immer wieder dieses, mir ist das Wort so wichtig geworden, was die evangelischen Christen dies als Jahreswort haben, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lobe Gottes. Und das ist so ein zentrales Wort, dieses nehmt einander an, was man immer neu einfach einüben muss auch. Das ist auch ein Kampf, das ist nicht so ein Spaziergang nur. Das würde ich schon als nächstliegendes, und das sind die kleinen Schritte, die wir Tag für Tag machen müssen. Auf der anderen Seite bewegen mich schon auch noch Gedanken, was unsere Zukunft in der Kirche, für die Orden insgesamt eventuell mit sich bringen kann an Herausforderungen. Ja, da dürfen wir auch und müssen da wach bleiben und nicht sicher, selbstsicher bleiben.
Was denken Sie oder was meinen Sie mit wach bleiben?
Ja, erstens mal, dass man, wie Papst Franziskus es ja auch in dem apostolischen Schreiben bringt, dass die Ordensleute was Prophetisches haben sollen, ja. Das heißt nicht, dass man irgendwelche Zukunftsweissagungen macht, sondern dass man die Situation jeweils vom Geist Gottes her richtig durchschaut oder durchschauen lernt und beurteilt und Konsequenzen zieht. Das gilt auch für jedes Haus, für jedes Ordenshaus, dass es sich immer wieder fragt, sind wir noch lebendig am Strom und sind wir noch oder müssen wir was ändern, auch in unserer Aufgabenstellung oder so. Also einfach dieses Wachbleiben, das Jesus ja sowieso sehr angemahnt hat seinen Jüngern.
Was denken Sie, Schwester Roswitha, wie würden Sie die Spiritualität Ihrer Gemeinschaft beschreiben?
Ja, man könnte es also, sagen wir mal, einen Kernpunkt nennen, ja? Und da würde ich sagen Friede. Friede ist bei Benedikt in vielen Varianten, geht es um diese Perspektive, dass die Brüder miteinander im Frieden, dass sie im Frieden zurückkehren, wenn sie miteinander zum Beispiel gestritten haben, wenn sie einen Konflikt hatten, dass man die Sonne nicht untergehen lässt, bevor wieder das versöhnt ist. Wie das aussehen kann, ist ja verschieden. Kann man vielleicht einen Zettel noch schreiben im anderen, wenn man nicht mehr mit ihm reden kann. Oder zumindest im Herzen ihm verzeiht und bereit ist auch vielleicht um Verzeihung zu bitten, auch wenn es vielleicht erst am nächsten Tag stattfindet. Aber dass solche schlimmen Sachen, Auseinandersetzungen nicht geduldet werden, nicht im Raum bleiben, weil das den Geist einfach hemmt. Das würde ich sagen. Und dann der andere Aspekt dazu vielleicht noch, er hat so vielerlei Anweisungen, dass es um die Rücksichtnahme geht, die Schwachen nicht überfordert, die Starken andererseits aber auch nicht frustriert, auch die Starken ihnen entsprechende Herausforderungen stellt und Aufgaben, dass sie sich auch einbringen können. Oder dieses, die Schwächen der anderen in größter Geduld aushalten hat in einer Regelstelle, könnte man vieles anführen. Und dann das andere bei Benedikt, die Verherrlichung Gottes. Deshalb ist ihm so wichtig, dass man das Chorgebet, hat es Ihnen ja den Tageslauf vorher geschildert, dass man dem nichts vorzieht, dass man ganz pünktlich seine Arbeit abbricht, wenn es läutet und in den Chor geht und dann parat ist fürs Wort Gottes und zum Singen und so und zum Lobpreis Gottes. Oder Benedikt hat dieses Wort, damit in allem Gott verherrlicht werde, hat er interessanterweise im Kapitel über die Handwerker, die im Kloster ihr Metier ausüben. Und die sollen dann ihre Produkte eher etwas niedriger verkaufen als sonst üblich, damit in allem Gott verherrlicht werde. Das finde ich sehr interessant. Das halt einfach dieser Glaubensgeist und das Vertrauen, dass Gott uns nicht im Stich lässt und dass er uns auch, wie es in der Bergpredigt heißt, dass er uns schon das zukommen lässt und uns versorgt, wie die Vögel versorgt sind vom himmlischen Vater, und dass das da auch mit reinschwingt bei dieser nüchternen Planung, wie man arbeitet und was man verkauft und so weiter. Ein hoher Anspruch, aber der bei Benedikt ganz zentral ist.
Mhm. Schwester Roswitha, es gibt ein Logo international anlässlich des Jahr der Orden, wo die drei Elemente aufgeführt sind, Evangelium, Prophetie und Hoffnung. Was bedeutet jetzt das für Sie, Schwester Roswitha?
Also, ja, das ist in Kürze nicht ganz leicht zu sagen. Wir haben dieses apostolische Schreiben monatelang im Konvent Abschnitt für Abschnitt gründlich gelesen, zur Kenntnis genommen und drüber uns ausgetauscht. Und er hat ja da die verschiedenen Aspekte, wo das darum geht, dass wir wirklich die Botschaft Jesu, das was Evangelium heißt, in unserem Leben ernst nehmen und so gut wie möglich ihm nachfolgen, ja. Das hat mit Nachfolge zu tun. Und auch etwa zum Beispiel unser Leitwort sucht zuerst das Reich Gottes. Das ist ein Wort des Evangeliums, was umgesetzt werden möchte. Und dann zur Prophetie, das ist ja, das habe ich vorher, glaube ich, mal angedeutet, da geht es darum, dass man eben Situationen sowohl vor Ort, im eigenen Haus oder auch in der Umgebung, in der Kirche, in den Gemeinden und so weiter, vom Licht Gottes her, vom Wort und vom Wort Gottes her beurteilt und versucht zu klären oder zu erklären und zu deuten, ja. Und die Hoffnung, da habe ich ein schönes Wort von Franz von Sales bekommen kürzlich, begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung, Franz von Sales. Also wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt, aber dass wir eben ja diese innere Haltung wachhalten, er ist immer präsent. Gott ist präsent, er ist seine Gegenwart, schenkt er uns in so vieler Weise im Wort, in der Eucharistie, in den Sacramenten, in der Kommunio des Miteinanders, aber auch in der Schöpfung. Und all diese Allgegenwart des Gottes, denke ich, die bewusst zu machen, immer neu, ist nicht so selbstverständlich, aber auf das kommt es an und dann werden wir auch die Zukunft bewältigen.
Schwester Roswitha, ich würde gerne eine weitere Musikpause machen, dass wir uns Gedanken machen können über Ihre Worte, die Sie jetzt uns geschenkt haben. Sie haben gewünscht, das Salve Regina vom Kloster Einsiedeln. Wieso von Einsiedeln, Schwester Roswitha?
Einsiedeln ist für mich geistliche Heimat, weil dort bin ich vor fast 40 Jahren in die Kirche aufgenommen worden. Ich war evangelisch, war in einer evangelischen Kommunität vorher und als solche Schwester bin ich dorthin gekommen, eingeladen gewesen für einen ökumenischen Abend im Kloster Und dann hatte ich Kontakt von da an mit Pater Siegfried. Der lebt leider nicht mehr, aber 18 Jahre war er mir ein geistlicher Begleiter. Und von daher ist Einsiedeln halt eben für mich wirklich eine Heimat.
Ja, da werden wir sicher mehr erfahren nach der Musikpause über Ihre Berufung, Schwester Roswitha, ja, genau. Und da freuen wir uns darauf. Aber jetzt zuerst das Salve Regina, das Salve. Genau, aus Einsiedeln. Viel Freude. Ja, das ist das wunderbare Salve Regina vom Kloster Einsiedeln gewesen. Ja, Schwester Roswitha, jetzt erfahren wir etwas über den Ruf Gottes, den Sie verspürt haben. Und ich möchte Ihnen einfach das Wort übergeben, dass Sie frei sprechen können.
Ja, also da muss ich dann schon etwas vorher vor Einsiedeln beginnen, weil ich bin ja Ja, also wie gesagt, nicht katholisch aufgewachsen, auch evangelisch nicht so sehr sozialisiert, eher liberal von meinem Elternhaus her. Und dann bin ich aber mit 16 Jahren, als ich im Gymnasium war, war in Stuttgart eine Evangelisation von einem Schweizer, Dr. Hans Bürki, von den Vereinigten Bibelgruppen der Schweiz. Die gibt es ja heute noch und in Deutschland heißt es Studenten- und Schülermission. Und der hat gesprochen über, damals an der TH, an der Technischen Hochschule, über Nietzsche, seine Philosophie, über Søren Kierkegaard, dem dänischen Existenzphilosophen, und im dritten Teil über das Johannesevangelium. Und da hat es bei mir gefunkt und eingeschlagen, sodass ich heimgefahren bin. Ich war allein bei dem Vortrag, also ohne Begleitung, und habe in der Straßenbahn, da war ich so 16, zum ersten Mal zu Jesus gebetet. Und von da an war er eigentlich das große Du meines Lebens. Es hat dann noch Schritte gebraucht, natürlich zum Glauben. Auch die Auferstehung war mir noch etwas schwierig oder das Kreuzesopfer, die Erlösung. Aber das ist dann innerhalb von praktisch 2 Jahren hat sich das alles ergeben. Und dann habe ich Matura gemacht und war dann auch in der Schweiz im Haushalt. Also immer wieder hat mich die Schweiz irgendwie berührt, ja, schicksalhaft. Und dann habe ich eine biblische Grundausbildung gehabt in einem Seminar, weil ich gedacht habe, ich möchte Jesus nachfolgen im kirchlichen Dienst und habe in Richtung Gemeindedienst so eine Ausbildung gemacht. Und dann wusste ich nicht, ob ich vielleicht noch Theologie studiere und habe dann noch Hebräisch, Hebraikum gemacht in Stuttgart, auch Griechisch gelernt. Und dann wurde mir aber klar, nein, mein Weg geht nicht in die wissenschaftliche Theologie. Und da bin ich dann in die evangelische Marienschwesternschaft Darmstadt eingetreten, die ja nach dem Krieg entstanden ist, aus einer Duisbewegung heraus, mit Basilea Schling, der Name ist schon bekannt manchen. Kurz und gut, und da war ich 15 Jahre und war da im Außendienst sehr, habe Buchhandlungen besucht, weil die Schwestern ja selber gedruckt Schriften rausgegeben haben und gedruckt. Und dann haben wir Zeugnis gegeben, immer zu zweit waren wir da unterwegs, abends in den Gemeinden, in den Pfarreien, auch in Klöstern mehr und mehr Zeugnis gegeben von dem, wie wir Gott erlebt haben. Und dann habe ich diese Öffnung der Katholika erlebt, weil wir oft bei Katholiken auch zu Gast waren. Und es hat mich so berührt und immer mehr. Dann habe ich mal war ich dienstlich zum Beispiel mal in Wallenda, in Schönstadt Urheiligtum 73, und habe da dieses Liebesbündnis mit Maria, das hat mir so, habe ich davon gehört, wie Pater Kennenich das so eingegeben bekommen hat, und das habe ich gemacht. Und dann habe ich von da an gespürt, dass Maria in meinem Leben ganz anders noch real geworden ist, obwohl ich hieß ja Marienschwester, ja, evangelische Marienschwester, das war schon allerhand, dass sie den Namen angenommen haben. Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, ja, dass Maria eben in der Katholika noch mehr präsent ist und schon in der Liturgie und mit diesem Angelusgebet dreimal am Tag. Einfach während die Marienschwestern haben einige Marienfeste schon auch gefeiert, was Luther ja auch noch gemacht hat. Aber vieles ist verloren gegangen. Und dann hat mich das ja immer mehr gepackt, diese Eucharistie auch, die wir erlebt haben, wenn wir morgens noch bei den Gastgebern zur Messe eingeladen waren. Und das war dann ein besonderer Schritt oder ja Station, kann man sagen, in Österreich im Abtei Secca. Das sind Benediktiner. Und da habe ich im 74 im Juli eine so tiefe Erfahrung gemacht, durften wir beide, die Mitschwester und ich, kommunizieren. Und da habe ich dann hin, auf meine Bitte hin eben, da hat er, dieser Pater, der Pfarrer war zugleich, hat damals auf meine Frage hin, ob wir zur Kommunion kommen dürfen, da hat er gesagt, wenn das Jesus für sie ist, gerne. Und da habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, das hat mich dermaßen wach, innerlich bewegt, dass ich hellwach war. Und dann habe ich nach dieser Messe gespürt, hier liegen meine Wurzeln. Das war also 1974. Und dann hat mir im selben Jahr noch im Spätsommer ein Schönstadtpriester, bei dem ich auch dienstlich war, im Vortrag, Zeugnis und Film gezeigt. Und da haben wir auch die Messe miterlebt und da habe ich ihn dann hinterher gefragt, wie er darüber denkt mit der Kommunion. Und da hat er mir einen Brief geschrieben, der für mich dann ganz, ganz wesentlich wurde in dieser inneren Spannung, in der ich ja schon war. Da hat er mir geschrieben, wir müssen diese Trennung aushalten und das Salz in der Wunde sozusagen bewusst durchtragen, bis die Vereinigung kommt. Und sie können sich täglich einschalten, geistig, in die Eucharistie, in die Heilige Messe. Und ich werde umgekehrt für sie sozusagen die Kraft erbitten aus der Heiligen Messe. Also, und das war sowas für mich Wichtiges, diese 2 Jahre, bis ich dann in Einsiedeln mich hingekniet habe. Das war Maria Geburt, 76. Waren wir auch noch zu dem Festamt. Am Abend vorher hatten wir eben diesen öffentlichen Abend. Und dann habe ich nach dem Amt mich hingekniet, da vorne an der Kommunion, an den Stufen, das sind doch so Kommunionbank, glaube ich, nennt man es, und habe den Herrn angefleht und die Mutter Gottes, sie möchte mir doch den Weg zeigen und mir weiter. Ich konnte einfach nicht mehr weiter so. Und dann hat sich ein Gespräch noch ergeben mit dem Pater Siegfried Hotz, der eben auch den Abend veranstaltet hatte. Und 3 Wochen später durfte ich dann nach Einsiedeln kommen. Er hat mir dann geschrieben, ich habe ihm geschrieben. Dann wurde es abgeklärt. Er hat sich noch mit dem Dekan besprochen. Und dann konnte ich kommen und war 6 Wochen in Einsiedeln und nach 3 Wochen hat er mich aufgenommen und gefirmt in der Abtskapelle. Das ist meine Geschichte mit Einsiedeln.
Schwester Roswitha, wie sind Sie auf die Abtei Kellenried aufmerksam gemacht worden?
Ja, das war dann, habe mich getrennt von Darmstadt, ja, von meinen vorigen Schwestern. Und dann war das eine Suchbewegung. Ich habe zuerst gedacht, ich wäre in Karmel berufen. Die haben mich so beeindruckt, die österreichischen Karmelitinnen, die ich da und dort kennengelernt habe. Und war dann tatsächlich auch 18 Monate in einem Karmel. Aber ich habe gespürt, das ist es nicht. Mir geht da die Luft aus. Und dann war ich gastweise wieder bei benediktinischen Schwestern in Freiburg und habe dann da auch ein Noviziat begonnen. Und dann habe ich wieder gespürt, nein, das war schon gegen 40, ja, war schwierig. Und dann habe ich in der Zeit, wie ich da so unsicher war, ob das wirklich mein Weg ist, war ja noch nicht gebunden, habe ich das Geo-Magazin in die Hand bekommen. Und da waren 10-seitige Artikel über Kellenried drin. Das war 1980 zum Benediktsjubiläum. Von 2 Frauen, die hier in der Klausur mitleben durften, eine Fotografin und eine Journalistin. Und da habe ich gedacht, das könnte es sein. Und da habe ich mich dann mit einem Beuroner Mitbruder in Verbindung gesetzt, der übrigens in Einsiedeln studiert hat und sich ein bisschen um mich gekümmert hat. Und dem habe ich das gesagt. Und da bin ich ganz schnell in Kellenried, durfte ich zum Gespräch antreten, Anfang April 81 und bin dann zu Pfingsten hier eingetreten. Es sind jetzt 34 Jahre.
Schön, dann sollte man vielleicht wieder einen Artikel im Geo-Magazin machen, damit es Nachwuchs gibt für eure Gemeinschaft.
Vielleicht müsste es jemand Begabteres machen.
Schwester Roswitha, können Sie oder haben Sie auch während der Klosterzeit Zweifel gehabt?
Es gab zweifellos Zeiten oder Tage, Stunden, wo es dunkel war. Und da ist ja dann auch der Zweifel mit im, der Zweifel am eigenen Weg und so. Also an Gott habe ich eigentlich nie gezweifelt. Also ich habe immer, schon als Kind, wo ich ja noch nicht an Jesus glauben konnte, aber ich habe immer so ein Grundvertrauen gehabt. Ich stand immer am Fenster in meiner Kammer und habe den Sternenhimmel betrachtet und habe mich da geborgen gefühlt. Und das hat sich durchgetragen. Es war schon im Krieg so und dann, aber halt an meinen, das können Sie vielleicht verstehen, diese vielen, ja, die Abbrüche, die ich auch erlebt habe, die Abschiede, die schmerzlich waren und so. Und dann wieder total neu anzufangen, Nullpunkt, als Novizin, ja, da habe ich auch geweint manchmal. Aber ich habe immer wieder dann im betreffenden Moment auch Hilfe erfahren, entweder von einem Priester im Gespräch dann oder in der Beichte oder von Mitschwestern, die mir entsprechend zu, also weiter geholfen haben.
Schwester Roswitha, hat sich Ihr Gottesbild jetzt ja in den vergangenen 34 Jahren in der Abtei Kellenried verändert?
Kann ich nicht sagen. Also ich glaube, dass ich einfach diese Beziehung, die Glaubensbeziehung, ja, vertieft hat, meine ich. Also ich bin in manchem, was mich früher noch aufgeregt hat und so weiter, merke ich, dass ich da gelassener damit umgehen kann. Und Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, sagt ja Jesus der Samariterin, ja. Und das ist für mich sehr wegweisend. Gut, wir sind auf Bilder angewiesen, somit haben wir auch von klein auf ein gewisses Gottesbild, ja. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es alles nicht ausreicht, ja. Und Jesus hat uns natürlich vom Vater erzählt und hat die Vaterbeziehung gepflegt. Und darin möchte ich auch weiterleben. Also dieses Bild hat sich auch nicht verändert bei mir.
Sie sind ja sehr eingebunden ins Gebet, dann auch die Tätigkeiten von der Abtei Kellenried. Hat man da noch Zeit für mal Ferien zu machen? Und wenn ja, wie gestalten Sie Ihre Ferien, Schwester Roswitha?
Doch, wir dürfen 3 Wochen im Jahr, sind vorgesehen von Konstitutionen sogar. Die kann man, da kann man sich wünschen, wo man gern hin möchte, oder manche bleiben auch im Haus. Aber da hat man ganz frei und kann dann privat sein Offizium beten und zur Heiligen Messe ist natürlich schön, wenn man da die Möglichkeit auch in den Ferien hat. Und ich bin jetzt in den letzten Jahren in Ferien gerne eben in der Abtei Seckau, wo ich Ihnen erzählt habe, was da passiert ist, oder in Einsiedeln. Aber zwischendurch, früher war ich schon auch mal an einem anderen Ort. Aber jedenfalls auch dieses, ja, der Alltag. Ich bin Sakristanin, das macht natürlich schon, jeden Morgen bin ich da im Dienst ein paar Stunden und dann bin ich in der Kerzenwerkstatt tagsüber, nachmittags vor allem. Und montags habe ich auch die Waschküche. Manchmal habe ich da noch Leute, die die Kirche sehen wollen. Die darf ich dann führen und ihnen unsere schöne Altarinsel erklären und so weiter. Also solche Tage gibt es auch.
Schön. Schwester Roswitha, habe ich etwas nicht angesprochen, was Sie denken, was Sie noch erwähnen möchten im Rahmen dieses Interviews?
Vielleicht einen Satz, den ich jetzt kürzlich betreffs Maria, ja, was sie mir bedeutet. Und da habe ich in meinem alten Einsiedlerzeitheft von Pater Johannes Heimuth, der längst gestorben ist, einen wunderbaren Beitrag zu der Frage auch der Marienerscheinungen. Und da nimmt er so schön Stellung, was Lourdes bedeutet und was eben, wie die Wallfahrtsorte ihre verschiedene Bedeutung haben, und sagt, Maria ist der Ort, wie schon in Nazareth, wo die Kraft des Höchsten hereinbricht in die Geschichte der Menschheit. Das heißt, sie ist die Mutter Jesu und für uns somit für den ganzen Heilsplan ausschlaggebend gewesen mit ihrer Zustimmung, mit ihrem Ja. Andererseits bleibt sie präsent, wenn wir dafür uns sensibilisieren und offen sind, auch heute, wo sie die Kirche nicht vergisst und sich präsent macht, da und dort, auch in Medjugorje zum Beispiel, ja. Also ich habe jetzt, möchte es doch geschwind noch sagen, diesen Vortrag von dem Gründer von der Loreto-Gemeinschaft, Georg Meyer-Mellenhof, am Samstagabend im Radio Maria, hat mich so berührt, hat mich so beschenkt, dieses Feuer, was da spürbar wurde, dass er gesagt hat, Maria ist die Wegbereiterin für einen neuen Frühling in der Kirche, weil sie die Geistträgerin ist und weil sie immer noch präsent ist und uns auch, ja, als die Braut schlechthin, auch die Kirche als Braut lebendig hält, sodass wir auch rufen können, komm, Herr Jesus, Maranatha, komm. Also dieser Aspekt, das hat mich sehr angesprochen.
Schön, danke, Schwester Roswitha. Jetzt haben wir jemanden, der angerufen hat.
Grüß Gott miteinander, grüezi. Schwester Roswitha, ich danke Ihnen vielmals für Ihr Zeugnis. Es hat mich sehr berührt, wirklich beeindruckend, weil Sie hatten wirklich sehr viele Veränderungen und immer wieder aufgestanden und immer wieder neu begonnen. Ja. Das ist wunderbar. Ja. Und da wollte ich Ihnen sehr herzlich danken und auch sagen, Sie haben so eine junge Stimme. Sie haben ja selber, wo Sie aufgezählt haben, in welchem Alter Ihre Schwestern und Sie sind, haben Sie ja selber gesagt, Sie sind über 70 und haben so eine junge Stimme. Also ich will sagen, wenn man einen tiefen Glauben hat, kann man jung und lebendig bleiben.
Ich sage manchmal ein bisschen, weil die Leute mir, ich werde 77 und dann werde ich manchmal für 10 Jahre jünger. Dann sage ich, er hat mich jung gehalten.
Eben, ganz genau. Also das ist jetzt wirklich meine Meinung. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg als durch den christlichen Glauben, dass man da so aber jung und lebendig bleiben kann und offen vor allem auch, weil sie, das war ja ihr Credo immer.
Kommt auf diese offen, meine Mutter hat es im hohen Alter mir gesagt, oh, ich alter Mensch, warum muss ich noch da sein? Dann war sie altersblind und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, aber das Herz ist jung geblieben. Vielleicht hat sie mir da was vermacht.
Ja, das glaube ich auch. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemeinschaft von Herzen reichen Gottes Segen, Gesundheit und Zufriedenheit und viel Kraft und natürlich auch Erfolg, Nachwuchs. Aber ich denke, das ist immer schön. Sie haben ja jetzt gesagt, Sie haben eine junge Schwester mit 30. Mhm. Und das habe ich schon in anderen Orten bemerkt, wenn dann einmal ein Nachwuchs ist, kommen dann wieder weitere. Ja. Ich habe es gerade gesehen, da bei einem anderen Kloster in der Nähe. Das ist einfach dann wunderbar. Die ziehen dann wie Junge wieder nach. Ja. Und ich wünsche herzlich und vielen Dank und Gottes Segen.
Ja, Schwester Roswitha, Sie sind ja fast eine Schweizerin so oft hier. Also St. Gallen können Sie einsiedeln, dann das Kloster auch
in einsiedeln. Wissen Sie, ich hab letztes Jahr doch das Glück gehabt, im November noch 14 Tage Ferien machen zu dürfen in der Au. Und dann war ich halt immer wieder in der Kirche auch vorne im Heiligtum. Und da habe ich mich so gefreut, weil ich auch nicht mehr so gut höre, dass ich dort alles immer verstanden habe. Ich habe dann mal zu jemandem gesagt, ich glaube, ich habe Schweizer Ohren. Das so war nur so ein Nebeneffekt noch. Und wissen Sie, mit dem Salve, wenn ich das noch sagen kann, damals, als ich dann nach dem Abschied von Darmstadt nur noch, da war ich dann 11 Tage in meinem Elternhaus und dann kam ich nach Einsiedeln, weil ich eingeladen worden bin. Und da war ich als erstes zur Vesper in der Kirche und da war ich immer anschließend und ich immer noch das Salve Regina. Und da stand ich da bei der Gnadenkapelle und das ist mir unvergesslich, da habe ich gespürt, jetzt bin ich daheim, jetzt bin ich angekommen.
Mhm. Schön.
Und dieses Salve Regina, da kommen wir immer, wenn ich das immer wieder, wenn ich es höre von den Mönchen, kommen mir die Tränen. Da ist so vieles eingefangen von überhaupt von unserem Leben, ja. Wo so viel Leid auch ist. Wir müssen das Leid ja auch der anderen mittragen, wenn man bedenkt, was jetzt mit den Flüchtlingen Tag für Tag diese Nachricht. Das ist ja ein auch ein Mittragen und Mitleiden. Und da ist ja das so angesprochen, dass Sie als die Trösterin und als die über dem Tal der Tränen steht. Ja.
Schön, Schwester Roswitha, wir neigen uns langsam am Ende zu vom Interview, ja. Respektive ich muss langsam beenden.
Ja, freilich. Ja.
Ich möchte Ihnen aber einen lieben Gruß nach Berg zustellen mit einem großen Dankeschön für das schöne Interview, für das Vertrauen, ja. Das Sie uns schenken, Radio Maria. Und ich wünsche Ihnen, respektive das ganze Radio-Maria-Team, wünscht Ihnen reichen Gottessegen und mögen Sie auch beschenkt werden mit neuen Berufungen, mit Nachwuchs. Ja, das wünschen wir Ihnen ganz herzlich, Schwester Roswitha.
Danke Ihnen sehr und auch Ihnen für Ihre Arbeit, Frau Marti, weiterhin. Gutes Geleit und Schutz und Segen und natürlich dem ganzen Team. Ich bin sehr dankbar für immer wieder für gewisse Sendungen, die ich hören kann von Radio Maria Schweiz.
Danke vielmals, Schwester Roswitha.
Große Bereicherung für mich auch.
Danke
alles
vielmals.
Gute auch. Danke.
Ihnen auch. Wiederhören, Schwester Roswitha.
Wiederhören.
Ja, das war das Gespräch mit der Schwester Roswitha aus dem Kloster Kellenried in Deutschland. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie das noch mal möchten hören, das Interview, dann können Sie bei uns bei Radio Maria eine CD bestellen. Ja, und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen, Andrea Marti, und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.